ARD Sounds.
Nachdem US-Präsident Trump das Ultimatum an den Iran ausgesetzt hat, gibt es Verwirrung über angebliche Gespräche zwischen dem Iran und der USA. Israel meldet nach iranischen Angriffen Schäden an Wohnhäusern im Norden des Landes. Auch Bahrain und Saudi-Arabien sprechen erneut von iranischen Angriffen. Aus Teheran wiederum werden schwere Detonationen gemeldet. Es herrscht Luftalarm wegen russischer Angriffe in der gesamten Ukraine. Insgesamt gibt es 3 Tote infolge der Attacken. Der ukrainische UN-Botschafter Melnik fordert vor dem UN-Sicherheitsrat mehr Langstreckenwaffen, um russische Waffenfabriken ins Visier nehmen zu können. Kriegsalltag an einer der letzten ukrainischen Transport- und Verkehrsverbindungen in den Donbass. Eine Reportage unseres Korrespondenten. Und nach einem Angriff auf eine Klinik im Sudan mit mindestens 64 Toten und 90 Verletzten zeigt sich die Hilfsorganisation CARE schockiert. Das sind die Themen in der Frühausgabe unseres Podcasts Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Klaas Christoffersen aus der NDR Nachrichtenredaktion. Willkommen an diesem Dienstag, den 24. März um 7 Uhr. Wie auch schon beim bisherigen Format Krieg und Terror gibt es hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. 5 Tage lang will US-Präsident Trump nach jetzigem Stand nun doch keine Kraftwerke im Iran angreifen. Und das, weil sich der Iran angeblich verhandlungsbereit zeige, in den Worten von Trump einen Deal wolle. Ob das so ist, wissen wir allerdings nicht. Der Iran dementiert. Gleichzeitig gehen die gegenseitigen Attacken im Iran-Krieg weiter. Über die aktuelle Lage berichtet aus Istanbul Benjamin Weber.
Die iranischen Streitkräfte haben mehrere Raketensalven auf Israel abgeschossen. Das meldet das iranische Staatsfernsehen und das israelische Militär. Im Norden Israels hat es demnach Schäden an Wohnhäusern gegeben. Auch die Golfstaaten Saudi-Arabien und Bahrain meldeten erneut Beschuss durch Drohnen und Raketen. Auch in der iranischen Hauptstadt Teheran waren in der Nacht nach Augenzeugenberichten schwere Detonationen zu hören. US-Präsident Trump hatte zuvor ein in der Nacht auslaufendes Ultimatum für angedrohte Angriffe auf Kraftwerke im Iran verschoben. Das sei das Ergebnis von Gesprächen zur endgültigen Beilegung der Feindseligkeiten, hatte Trump erklärt. Die Gespräche seien positiv gewesen. Medien aus den USA und Israel zufolge verhandelt die amerikanische Seite im Iran mit Mohammad Bagher Ghalibaf, einem Veteran der Revolutionsgarde, der als Sprecher dem Parlament vorsteht. Diesen Berichten zufolge könnten bereits diese Woche Gespräche zwischen Ghalibaf und einer US-Delegation im pakistanischen Islamabad stattfinden. Ghalibaf selbst wies die Berichte im Internet als Fake News zurück. Auch das Außenministerium in Teheran hatte erklärt, es gebe keine Gespräche. Dass Trump das Ultimatum verschoben habe, sei nur der Versuch, die Ölmärkte zu beruhigen. Der Ölpreis ist infolge der Verschiebung des Ultimatums gesunken.
Wir schauen nach Europa. In weiten Teilen der Ukraine ist am frühen Morgen wegen russischer Angriffe Luftalarm ausgelöst worden. Aus der Region Poltawa im Osten des Landes meldeten die Behörden mindestens 2 Tote und mehrere Verletzte. Unter anderem seien ein Wohngebäude und ein Hotel getroffen worden. Auch in der südukrainischen Region Saporizhia kam demnach infolge russischer Angriffe mindestens 1 Person ums Leben. Vor dem UN-Sicherheitsrat in New York forderte der ukrainische UN-Botschafter Melnik die Partnerstaaten auf, seinem Land mehr Langstreckenraketen zu liefern, um Waffenfabriken auf russischem Boden anzugreifen. Für Melnik sind das im Abwehrkampf der Ukraine legitime Ziele. Nach seinen Worten werden in den Fabriken auch Drohnen für den Iran gebaut. Hier verknüpft die Ukraine also die eigenen Interessen mit denen der USA im Iran-Krieg. Und wir bleiben bei der Ukraine. Dort gibt es nur noch wenige, zumindest einigermaßen funktionsfähige Transport- und Verkehrswege, die im Osten des Landes an die Front im Donbass führen. Eine davon ist die Straße mit dem schmucklosen Namen T2123. Wie der Kriegsalltag dort aussieht, schildert unser Korrespondent Nils Buhler in seiner Reportage.
Der Weg in den Donbass ist gesäumt von unzähligen Schlaglöchern. Die unscheinbare Landstraße ist eine der letzten verbliebenen Nachschubrouten zum östlichen Frontabschnitt Kramatorsk. Wer hier unterwegs ist, kommt nur sehr langsam voran.
Die Straße befindet sich in einem völlig schrecklichen Zustand,
sagt Valeri. Der 25-Jährige arbeitet an einer Tankstelle.
Im Sommer war es möglich, in einer Stunde 60 Kilometer zu fahren. Und jetzt dauert es 3 Stunden. Es ist alles sehr traurig mit dieser Straße.
Das Geschäft an der Tankstelle läuft an diesem Morgen für Valeri und seine Kollegen ziemlich gut. Zeitweise stauen sich die Fahrzeuge an den Zapfsäulen. Valeri betankt ein Auto nach dem anderen. An Verkehr mangelt es auf der Straße in den Donbass nicht, an Tankstellen in der Gegend aber schon. Alexander ist eine Stunde von seinem Haus bis hierhin gefahren. Er will nicht nur sein Auto volltanken, aus dem Kofferraum holt er noch einen Benzinkanister und eine Gasflasche. Die sei für den Herd in der Küche, sagt Alexander.
Nirgendwo sonst kann ich tanken. Wir wohnen 30 Kilometer entfernt. Mindestens alle 2 Wochen kommen wir hierher. Bei uns zu Hause fliegen die Drohnen jeden Tag, jede Nacht, ständig.
Auch die Straße ist Ziel von Angriffen. Hier rollen viele schwere Militärtransporte. Manche haben Panzer geladen. Russland greift die fürs ukrainische Militär wichtige Versorgungsroute systematisch an. Die Tankstelle liegt mitten in einer Gefahrenzone, erzählt Valeri.
Direkt neben uns sind Drohnen eingeschlagen und explodiert. Gott sei Dank wurden wir noch nicht direkt getroffen. Wir leben wie auf einem Pulverfass.
Überall entlang der Straße ist zu sehen, wie das ukrainische Militär den Festungsgürtel im und rund um den Donbass ausbaut. Bagger schaufeln Gräben für neue Verteidigungsanlagen. Über manche Straßenabschnitte sind kilometerlange Netze gespannt, die vor Drohnen schützen sollen. Ein Stück weiter von der Tankstelle entfernt kommt ein Dorf, am Straßenrand eine kleine Werkstatt. Reifenmontage steht auf einem Schild draußen. Drinnen steht ein großer, kräftiger Mann mit grauem Bart und Brille. Er heißt Serhi und zieht gerade einen Reifen auf eine Felge auf.
Unsere Straßen sind furchtbar. Manchmal platzen die Reifen auch wegen Schrauben und Nägeln. Und dann liegen auch Trümmer herum. Aber natürlich sind viele Reifen einfach wegen des Straßenzustands kaputt.
Zurzeit halten viele Kunden bei Serhi. Freuen kann sich der 56-Jährige darüber nicht. Denn sie sind nur aus einem Grund hier, dem Krieg.
Die meisten von ihnen sind Militärs. 90% sind Soldaten.
Als die russische Großinvasion begann, sind viele aus dem Dorf geflüchtet. Einige kamen später wieder, erzählt er. Serhi und seine Frau sind hier geblieben. Jetzt sei die Situation anders als 2022, viel gefährlicher.
Lässt sich das in Worte fassen? Man hat sein ganzes Leben lang gearbeitet und dann all das zurückzulassen. Man ist nicht mehr 25, um ganz von vorne anzufangen. Man hatte alles und im nächsten Moment hat man es nicht mehr. Und wohin? Und womit?
Er werde aber gehen, bevor Russland alles dem Erdboden gleich mache. Wegziehen von der Nachschubstraße im Osten der Ukraine.
Auch gemessen an den Kriegen, über die wir hier regelmäßig berichten, sind die Opferzahlen im Sudan sehr hoch. Am vergangenen Freitag traf eine Drohne ein Krankenhaus in der Region Ost-Darfur, das Aldein-Lehrkrankenhaus. 64 Menschen starben bei dem Angriff, mehr als 80 wurden verletzt. Darüber hat sich die Hilfsorganisation CARE zutiefst schockiert gezeigt. Sie hat die Einrichtung seit mehr als 10 Jahren unterstützt. Die Klinik ist nach Angaben von CARE jetzt komplett funktionsunfähig. Das bedeutet, medizinische, auch lebensrettende Dienste für hunderttausende Menschen in dem Gebiet, wie die Organisation betont, sind unterbrochen. Ost-Darfur steht unter der Kontrolle der RSF-Miliz, einer früheren Einheit der sudanesischen Armee, mit der sie sich aber seit fast 3 Jahren in einem Krieg befindet. Nach Angaben der Organisation Emergency Lawyers, die Verbrechen während der rücksichtslosen Kämpfe beider Seiten dokumentiert, soll die sudanesische Armee das Krankenhaus angegriffen haben. Kriegsverbrechen werden aber auch der RSF-Miliz vorgeworfen. Das reicht bis zu einem möglichen Genozid, den die Soldaten in der Stadt El-Fascher verübt haben sollen. Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Mein Name ist Klaas Christoffersen. Vielen Dank fürs Zuhören.